Am 16. April feiert Thees Uhlmann seinen 50. Geburtstag. Er ist bekannt für seine markante Stimme und seine poetischen Texte. Der Frontmann der Band Tomte hat nicht nur die deutsche Musikszene geprägt, sondern auch als Autor große Erfolge gefeiert. In Vorbereitung auf seinen Ehrentag werfen wir heute einen Blick zurück auf ein Gespräch, das Norbert Johr vor einigen Jahren mit ihm geführt hat. Seine erste Frage: Was ist Wurstkleber?
Wurstkleber ist ein Wort für Butter. Sozusagen, es erklärt sich selber, das ist das, was man auf das Brötchen draufschmiert, damit die Wurst nicht runterrutscht und sowas. Und ich war damals engagiert in der evangelischen Jugend Wesermünde-Hadeln in der Nähe von Cuxhaven und ein Diakon hat gesagt, reich mir mal den Wurstkleber rüber. Und jetzt war ich glücklich, das in meinem Buch einzubauen.
1:1. Eine Stunde, zwei Menschen. Norbert Johr im Gespräch mit
Thees Uhlmann. Landete mit Sophia, der Tod und ich einen Bestseller.
Ein pfiffiges, witziges Buch mit grimmigem Humor geschrieben über die letzten Dinge des Lebens. Wir werden noch drüber sprechen, aber ein zweites ist Ihnen auch vertraut und Sie machen es gern, das Sabbeln. Kann man das in Kürze formulieren, was das ist?
Ich würde Sabbeln so umschreiben, es ist die unverkrampfte Unterhaltung zwischen Menschen, die sich ganz gut kennen und in der ein plötzlicher Mehrwert erzeugt werden kann, der eine fundamentale Weisheit in sich trägt, die man sein Leben lang nicht mehr vergisst.
Also man soll es fließen lassen, wobei ich aus der Vorbereitung ahne, Ihre Mutter scheint da eher auf dem Punkt zu sein in ihren Äußerungen. Schön, wenn der Thees kommt.
Schön, wenn er wieder fährt,
sagt sie. Und hat denn Ihre Mutter auch Ihr Interview gelesen, wo drin steht, ich esse Mamas mäßige Erdbeermarmelade aus Liebe?
Das hat die bestimmt nicht gelesen und sowas. Aber wie gesagt, das wird ja immer mir nachgesagt, dass ich gerne über familiäre Sachen rede. Mache ich auch eigentlich gerne und sowas. Aber also ich bin ja von Beruf Künstler sozusagen. Und ich habe einen gewissen Anspruch an die Sachen, die ich tue, dass manche Leute auch ihr eigenes Leben darüber legen können und zu überlegen, so von Dingen so, wie ist das eigentlich bei mir? Das ist immer eine Sache, die mich bei der Kunst sehr interessiert, dass man Leuten unverkrampft anbietet, über ihre eigenen Sachen zu reflektieren. Zum Beispiel, ich habe ja für einen Song von mir, zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf, habe ich in einem Video alte Super 8 Filme von mir verbraten und sowas. Und das ist natürlich ein bisschen komisch, wenn man sich nackt mit 6 durch ein Video laufen sieht, das man selber gemacht hat und sowas. Aber da habe ich zum Beispiel mal eine E-Mail bekommen, hat jemand geschrieben, aus Bayern sogar, der meinte, ey, ich bin am Wochenende nach Hause gefahren und dann habe ich meinen Eltern das Video gezeigt und dann haben wir daran anschließend einen 4-stündigen Super 8 Film ab mit unseren eigenen Videos gemacht. Das war ein ganz toller Familienmoment. Das ist ehrlich gesagt in der Nähe einer meiner größten Erfolge und deswegen rede ich gern über familiäre Prozesse, über die Grandezza von Erdbeermarmelade, die gar nicht so gut ist.
Und auch über eine Dorfjugend, die Sie wohl als Reservoir betrachten und anders als andere, gibt es da keine Häme, kaum Sport. Und Sie sagen auch nicht, jetzt, der Sie seit 10 Jahren in Berlin leben, wie konnte ich nur so lang im Landkreis Cuxhaven sein?
Nee, das wird niemals über meine Lippen kommen und sowas. Zumindest ist es bei mir so, dass ich spüre, dass ich dahin gehöre. Norddeutschland ist mein Ding. Ich fühle mich zu Hause, wenn ich in die grobschlächtigen Gesichter gucke, weil ich weiß, dass sie so ungefähr wie meins aussehen.
Dort haben Sie auch gelesen vor Wochen aus Ihrem Bestseller Sophia, der Tod und ich. Mit welchem Bauchgefühl?
Ich war sehr aufgeregt, denn ich durfte in der Kirche in Hemmoor lesen, in der ich konfirmiert wurde. Die Christuskirche in Hemmoor war Stade und sowas. Und das ist natürlich komisch so, weil das Buch natürlich ein bisschen mit religiösen Themen spielt, aber natürlich nicht besonders christlich ist, so wie vielleicht eine 74-jährige Frau in Bodenmais denkt, wie ein christliches Buch sein sollte und sowas. Aber die Kirche hat gesagt, es ist in Ordnung.
War denn der Pastor da von einst?
Der Pastor von einst war da, ja.
Den Sie mal toll fanden oder finden?
Den ich immer noch toll finde. Es war für mich ein ganz, ganz toller Abend. Der zweite Abend war ganz toll, weil an einem Abend mein Pastor war da, der mir die ersten Gitarrenakkorde beigebracht hat. Naja, der es irgendwie geschafft hat, diesen vorpubertären Thees Uhlmann irgendwie zu erwecken sozusagen. Geh raus in die Welt, denk nach, guck, was die Welt für dich bereithält. Und mein Englischlehrer war auch da.
Auch da noch?
So. Und der hat dann sozusagen 4 Jahre später hat gesagt, Shakespeare ist das Geilste auf der ganzen Welt und hat so bei mir die Flamme für amerikanische Kultur und sowas alles angezündet.
Also auf.
Das war für mich ganz, ganz heilig, für die beiden lesen zu dürfen.
Jetzt weiß ich nicht, welche Rolle spielt der FC St. Pauli noch. Jetzt wird es ja schon ganz heilig, still.
Ja, ich, das, Das ist mal ein bisschen komisch, wenn ich das sage, aber also meine Beziehung zum FC St. Pauli ist halt einfach jetzt bei Weitem länger als jede Beziehung, die ich jemals in amorösen Kreisen gepflegt habe, sozusagen. Und irgendwie, ich kenne mich beim Fußball aus, der Fußball gibt mir Sicherheit, der Fußball ist immer da, Fußball ist immer dafür da, mein Gehirn abzulenken und sowas. Das ist, und da ist natürlich mein Verein, den ich mir ausgesucht habe, ist natürlich ein Garant dafür, dass es niemals langweilig wird.
Vierter Platz, zweite Liga.
Ewald Lien. Alles super. Es ist eine der schönsten Zeiten, um St. Pauli-Fan zu sein. Und ich bin das seit 25 Jahren jetzt.
Und letzter Sieg über die Bayern vor genau 14 Jahren. Februar 02. Ich habe keine Ahnung, waren Sie dabei?
Ich war im Stadion, ja. Da war ich. Das war unglaublich. Ich habe noch nie auf einem Fleck so viele harte Männer heulen sehen. Das war wirklich ganz toll. Ich habe einmal Mehmet Scholl getroffen. Und der meinte, dass ihm in seiner Karriere nie ein Verlust, ein Verlieren so wenig wehgetan hätte wie an diesem Abend. Das war unglaublich.
2-1. 14 Jahre her. Und ich habe mal nachgeguckt vorhin. Der Kader von St. Pauli ist aktuell bei 15 Millionen.
Ja.
Alle 28 Spieler.
Ja.
Thomas Müller ist momentan alleine bei 75.
Ja, das Ding dreht sich immer weiter. Ich habe zum Beispiel neulich mal in meiner Vereinschronik nachgeguckt. St. Pauli hat ja gegen Bayern schon mal gewonnen. Und zwar war das, glaube ich, 1992 im alten Olympiastadion noch. Da waren 11.000 Leute. So, also heutzutage sind ja Drittligaspiele schon mit 70.000 Leuten teilweise besucht und sowas. Das Ding hat sich einfach kulturell und wirtschaftlich einfach so dermaßen gedreht. Und muss mal gucken, ob das ganze Ding jetzt überhitzt und sowas alles. Aber es sind ja immer noch kleine Wunder möglich im Fußball und so.
Dann holen wir vielleicht den einen oder anderen Bayern, der jetzt daheim grinst, ein bisschen runter. Noch ein Wort zu Uli Hoeneß. Aus 42 Monaten wurden 21.
Jetzt muss ich noch, als Norddeutsche muss ich was zu Uli Hoeneß sagen. Also ich sag's mal so, ne, das ist natürlich einfach schon wahnsinnig tragisch, wenn jemand so viel Geld hat und dann aber eine dunkle Stelle in seinem Gehirn hat und anfängt mit dieser dunklen Stelle zu spielen. So zu ditchen, einfach Geld zu ditchen, wenn eine Million einfach ein irrealer Wert ist und sowas alles. Und er hat ja natürlich auch viel für den Fußball getan, hat viel für Menschen getan und ist natürlich eine prägende Figur der deutschen Kultur. Ich muss immer sagen, wenn Leute nur gut sind, dann finde ich die A uninteressant und B glaube ich denen das immer nicht. Und ich finde, dass dieses Gesamtkunstwerk Uli Hoeneß hat jetzt wirklich diese shakespearische Tragik erreicht durch den Mist, den er gebaut hat. Und im Endeffekt finde ich das jetzt noch geiler als vorher. Aber das sage ich auch als Künstler und Kunst-Hooligan sozusagen. Im Endeffekt finde ich es jetzt einfach perfekt.
Gewaltig viel Licht und gewaltig viel Schatten.
Ja, aber nur der Schatten macht es doch auch interessant.
Und zuletzt, was war eigentlich so toll an Pierre Littbarski? Weil der taucht jetzt gleich im Lied auf. Es war nicht abgesprochen. Wir haben es nämlich gleich aufliegen zum Leichen und Sterben.
Also das einzig Tolle an Pierre Littbarski ist einfach, dass der am gleichen Tag wie ich Geburtstag hat. Und es gab immer in der Bravo das Horoskop und da stand Pierre Littbarski, 16.04. Und das fand ich irgendwie geil, dass ein Berühmter am gleichen Tag wie ich Geburtstag hat. Und das hat mir damals schon gereicht, um das cool zu finden.
Und Anpfiff, Thees Ullmann.
Ich kam auf die Welt in einem Kadett. Ein Poster von Littbarski über meinem Bett. Im Frühling 74, Sternzeichen Widder. Im Kalten Krieg wussten wir, warum wir noch zittern. Ein Finger in der Luft, zwei hinterm Rücken gekreuzt. Ich werd nie vergessen, wovon du nachts träumst. Das Leben ist hart, aber das nehm ich in Kauf. Zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf. Yeah.
mein Leben fühlt sich an wie gejagte Wale, wie ein Pferdeschädel voller zuckender Rale. Ich packe meinen Kopf in das Maul des Löwen, leg mich in den Wind und flieg mit den Möwen. Denn es ist eine Lektion, die habe ich sie gelernt. Das Leben ist wie Feuer, es brennt und es wärmt. Das Leben ist hart, aber das nehme ich in Kauf. Zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf. Zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf. Zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf. Zum Leichen und Sterben ziehen die.
Und dieser Mann kann auch ganz anders. Nicht nur die Gitarre schwingen, sondern auch mit dem Tod um die Häuser ziehen. Er hat ein Buch geschrieben, Sophia, der Tod und ich. Mein Gast ist Thees Uhlmann. Was ist denn der Tod, Ihr Tod für einer?
Der Tod ist eine Person, die sein ganzes Leben im Reich des Todes zugebracht hat und durch einen Zufall in der Ordnung der Dinge hat er die Möglichkeit, in der Welt der Lebenden sich zu bewegen und sieht natürlich einfach Sachen zum allerersten Mal. Und hab da so diesen leichten Spagat genommen, dass der Tod natürlich erwachsen ist oder immer so alt ist wie die Person, die er eigentlich abholen soll. Aber ich habe mich wirklich da ein bisschen inspirieren lassen durch meine Tochter. Und zwar im Sinne von, zum Beispiel vor 4 Jahren habe ich die mal zum Kindergarten geschleppt auf meinen Schultern. Und dann meinte meine Tochter, Papa, das ist komisch. Wenn ich aufhöre zu reden, dann redet mein Gehirn einfach weiter. Und also bei so einem Moment dabei sein zu dürfen, das ist so heilig für mich und das verlässt mich dann auch nicht. Und das ist dann so ein bisschen, also ich habe den Tod ja natürlich nicht als Kleinkind hingestellt, aber diese Verwunderung über die Welt, so das ist damit drin. Zum Beispiel trinkt der Tod irgendwann sein erstes Bier und ist einfach total überrascht, wie Bier schmeckt. Wie man, genau wie wir beide überrascht waren, mit 13,5, wie Bier schmeckt und wie die Faszination davon ausgeht.
Der Tod muss aber nicht, aber er kann lustige Geräusche machen beim Stehpinkeln, auch wenn gar nichts dabei rauskommt. Also es ist wirklich ein grimmiger Humor drin und die Grundidee ist, der Tod will die Hauptfigur holen, die Ex-Freundin platzt dazwischen. Das war nicht vorgesehen, alles kommt aus dem Konzept, die Sache verzögert sich um ein paar Tage und alle reisen samt der Mutter, der Hauptfigur, zur fiesen Ex-Frau, um den kleinen Johnny nochmal zu sehen. Ist sowas die Eingebung einer Nacht oder geht man da Tage, Wochen mit spazieren für dieses Grundmuster?
Ich habe das Buch beim Schreiben geschrieben. Also es war wirklich so, dass 2 Freunde von mir, Tobias Kuhn hier aus München und mein Manager Rainer Ott, die haben, kamen mal nach Natur zu mir und meinten, jetzt schreib endlich dein verdammtes Buch. Und weil ich dann 2 Freunden von mir einen Gefallen tun wollte, habe ich angefangen nachzudenken. Und die ersten 20 Seiten, über die habe ich 6 Wochen nachgedacht und dann standen die so und dann habe ich das Buch immer weiter geschrieben.
Sie haben eine Passage aufgeschlagen von ziemlich am Anfang und sie ist, glaube ich, auch typisch, weil es ein rasantes Ping-Pong zwischen der Hauptfigur und dem Tod.
Genau, das ist das erste Mal, wo mein Protagonist und der Tod miteinander sprechen. Jetzt nicht erschrecken, sagte der Tod, der eben noch vor meiner Tür gestanden hatte und nun auf dem Rand meiner Wanne saß, während ich gerade pinkeln wollte. Ich zog den Reißverschluss wieder zu und schaute den Mann an, der eben noch vor der Tür gestanden hatte. Er: Schön haben Sie es hier. Ich: Oh, der Tod hat Humor? Das wusste ich auch noch nicht. Er: Sie verstehen das nicht. Ich: Der Tod sieht's mich. Das wird wirklich immer besser. Einer der Chefs des Universums sieht's mich. Er: Nur wer sich sieht, kann sich später duzen. Ich: Der Tod hat Humor. Okay, okay, wenn man drüber nachdenkt, hätte man fast selbst drauf kommen können. Und was soll jetzt schön sein an meiner Wohnung? Er: Die Fülle der Gedanken, die dunklen und die hellen. Ich denke nicht, ich habe schon seit Jahren nicht mehr gedacht. Er: Das denken Sie. Ich: Der Tod hat Humor, sieht's mich und weiß mehr über mein Gehirn als ich. Wenn ich jetzt in diesem Moment, wo ich das erleben darf, Lotto spielen würde, hätte ich 6 Richtige. Er: Ja, hätten Sie. Aber das wäre ja auch egal, weil Sie ja in 3 Minuten gehen müssen. Wir befinden uns im Endeffekt ja gerade in einem Alles-Egal-Areal. Ich: Ein Alles-Egal-Areal? Jetzt habt ihr auch noch Marketing-Ausdrücke?
Und da sagen Sie, so leicht es daherkommt, dieses Buch war das Anstrengendste, was ich je gemacht habe?
Ja, das war das Anstrengendste, was ich jemals gemacht habe. So, das kommt A aus so einem Respekt gegenüber allen Menschen, die Bücher schreiben und damit ihr Leben bestreiten. Und ich mich dann so eingereiht habe als Typ, der so von der Rockgitarre kommt. Und dann ist es mir wirklich, also zum Beispiel, wenn wir uns jetzt vor einem Jahr unterhalten hätten, dann ist mir das Buch wirklich so 2, 3, 4 Mal richtig auf die Beine gefallen. Und das hat wahnsinnig wehgetan, weil ich einfach nicht wusste, wie das weitergeht. Ich hatte Angst um meine Charaktere. Ich war dann erst auf Seite 120, wollte aber viel mehr schreiben. Und auch einfach dieses Alleine-Sein. Ne? Also ich kenne es ja nur in der Band. Und da sind dann wirklich einfach bei mir jetzt zurzeit ein Mädchen und 4 Jungs um mich herum. Und die sagen, ey Tees, der Text ist wahnsinnig nicht schlecht, schreibt 9. Und da freut man sich natürlich und sowas, weil man ein Korrektiv hat, aber gleichzeitig sind es auch meine Freunde. Und mit diesem Buch immer selber zu sagen, ist das jetzt gut, ist das schlecht, das ging schon ab und zu richtig in den Keller mit der Laune. Aber wenn man da mal gut geschrieben hat an einem Tag, dann ist natürlich auch die Laune richtig weit oben. Und mir gefällt beim Kunstmachen dann schon dieser Exzess der Gefühle. Das finde ich schon, also deswegen machen wir das ja auch.
Wenn Sie nur noch 3 Tage Zeit hätten, würden Sie zu einer Lesung gehen?
Ja, es geht ja in meinem Buch auch darum, dass man sich irreale Sachen wünschen kann, aber sie dürfen halt den Lauf der Welt nicht verändern. Und da könnte ich wirklich sagen, lieber Tod, ich würde gerne nochmal zu einer Lesung von Charles Bukowski gehen, als der in Deutschland gelesen hat. Mhm. Das ist ein, also habe ich lange nicht drüber nachgedacht, so, aber das wäre jetzt eine meiner Top 5 Sachen.
Zu den irrealen Wünschen würde auch zählen, St. Pauli nochmal gewinnen zu sehen wahrscheinlich.
Der irreale Wunsch, den ich habe, der mein Fußballverein angeht, ist, dass ich gerne alleine Fußballradio hörend über Kopfhörer an der Elbe spazieren gehen möchte und den Radiomoderator hören sage, St. Pauli gewinnt das Spiel und wird im nächsten Jahr zum ersten Mal international spielen.
Gut möglich, dass Sie bis zum Tod darauf warten müssen. Die Frauen im Buch, vor allem die Sophia, ist stark, schön und schlau. Und die Männer sind eher Idioten.
Ja, aber ist ja auch im realen Leben so. Deckt sich so mit meiner Aufzeichnung, ehrlich gesagt. Nein, das ist, also ich muss schon wirklich sagen.
Dass die hackt ganz schön auf ihm rum immer auch.
Aber er möchte ja auch, dass sie auf ihm rumhackt. So, das ist ja so ein bestimmter Deal zwischen den beiden. Nein, das war halt toll auf diesen 300 Seiten. Mein Buch hatte ich halt wirklich einfach mal den Luxus, mir Frauen auszudenken. Und das hat man bei Rocksongs, die dauern immer so 3,5 Minuten. Und da jetzt eine Biografie von einer Frau zu erfinden, das passt nicht zu mir. Das wäre auch ein bisschen vermessen und irgendwie ein bisschen komisch. Aber in diesem Buch hat man so Zeit. Und dann hatte ich aber auch wirklich auch mir so Freude daran, mir starke, dolle Frauen auszudenken. Und ich habe eine ganz tolle Geschichte dazu. Ein Mann aus dem Feuilleton, aus einer arrivierten deutschen Zeitung, kam zu mir und meinte, Herr Uhlmann, ich habe ein Problem mit Ihnen. Ich habe mich in Ihre Sophia verliebt. Und dann haben wir darüber diskutiert, wer besser für Sophia ist, ich oder er. Und was meinte er zum Schluss? Herr Uhlmann, Sie sind beruflich so viel unterwegs, Sie können dieser Sophia gar nichts bieten. Und dann habe ich die beiden ziehen lassen in Frieden.
Geschrieben haben Sie es auch, haben Sie mal gesagt, für Alleinerziehende und Altenpfleger. Wer kommt sonst noch zur Lesung?
In Karlsruhe war wirklich einfach, wenn ich sage, dass der Mann 80 war, dann tut man ihm auf jeden Fall einen Gefallen sozusagen. Da war einfach ein ganz alter Mann, der saß, und ich musste da auch mal hingucken, weil man mit sowas ja auch nicht rechnet. Aber der saß da auf seinem Stuhl und der hat auch schallend gelacht die ganze Zeit. So, das war
der ist war nah dran. Wobei Sie ja mal gesagt haben, Sie haben den Glauben ans Jenseits und dass es gut weitergeht verloren und auch an den lieben Gott als einen Schulfreund in der 7. War es wirklich in
richtig,
der 7. Klasse?
Richtig, in der 7. Klasse, ja.
An Krebs gestorben ist. Aber heute könnte man auch sagen als Erwachsener, naja, Gott ist keine Wunschmaschine.
Ja, das ist ja, ich sage jetzt auch mal ganz, also ich habe den Luxus der evangelisch-lutherischen Erziehung sozusagen, ne? Also dieses ganze Gewese und wer jetzt alles auf der Welt sagt, der weiß, wie es weitergeht und sowas, ne? Das heißt ja glauben und nicht wissen. Das muss man ja als allererstes mal sagen. Und was, Sie wollen aber ganz schön viel von mir in diesem Interview. Was soll ich denn jetzt sagen? Also ich meine.
Vielleicht geht's ja doch weiter.
Ja, aber bis dahin kann man auch versuchen, sich möglichst gut hier zu benehmen und wenig Schaden anzurichten. Das wäre ja auch mal ein Standpunkt, wo schon ganz schön viel geholfen ist.
Tees Uhlmann ist bei mir zu Gast. Musiker, Autor und geboren im April 1974 im Landkreis Cuxhaven. Beide Eltern Lehrer. Was hieß das für den Schüler Uhlmann?
Das hieß für den Schüler Uhlmann, dass er in die gleiche Grundschule gegangen ist wie seine Mutter und auf das gleiche Gymnasium wie sein Vater gegangen ist. Also
aber andere Klassen dann immer.
Andere, oder? Klassen. Ich wurde nie von denen unterrichtet zum Glück und sowas. Aber wenn man mal Scheiße gebaut hat, dann wurde das natürlich gleich am Mittagstisch thematisiert.
Konnten die aber andersrum auch ein Wort einlegen im Lehrerzimmer?
Ich glaube ja. Vielleicht auch nur deswegen habe ich mein Abitur dann geschafft.
War der ältere Bruder besser oder schlechter? In der Schule?
Besser natürlich. Die zweiten sind immer die komischen.
Wenn wir uns mal ins Jahr 84 weiter beamen. Hemmoor, 9000 Einwohner, Landkreis Cuxhaven. Was kann das einem 10-Jährigen bieten?
Es hat uns zu der Zeit eine Live-Übertragung der Sendung Dalli Dalli mit Hans Rosenthal gebracht. Man konnte sich da als Kleinstadt bewerben, da irgendwie an der Außensache teilzunehmen. Und das wurde Hemmoor. Und gefühlt waren einfach 9000 Leute auf dem Rathausmarkt. Und man musste da irgendwas als Dorf komplett machen. Aber das war natürlich mit so das Aufregendste, was jemals in meinem ganzen Leben passiert ist.
Und stimmt das denn, Sie wollten als Kind werden wie Rudi Carrell? Oder das tun?
Na, man hat ja diese Familienfragen, die man sich stellt. Zum Beispiel, was ist die Lieblingsfarbe und sowas? Meine Mutter ist gelb, mein Vater ist blau, mein Bruder ist rot und ich bin grün. Immer, weiß ich noch genau, habe ich in Sylt gefragt, als ich 4 Jahre alt war. Und dann hat man natürlich auch Berufswünsche durchdacht und sowas. Mein Bruder wollte Bohrinselarbeiter werden oder Soldat. Und ich habe gesagt, ich möchte Showmaster werden. Und den Beruf gibt es ja heutzutage leider überhaupt nicht mehr und sowas. Aber ich hatte so eine gewisse Ahnung davon, dass ich das was... Und ich habe das immer mit Rudi Carrell assoziiert, dass ich es ganz toll fand, wie der das gemacht hat.
In gewisser Weise sind sie auch geworden.
Es ist zumindest in dem Segment, was natürlich wahnsinnig witzig ist, wenn man so das Gehirn eines 4-Jährigen sich anguckt und wenn ich das dann irgendwann so geworden bin in die Richtung, ist schon komisch.
In der Zeit, ein bisschen später, liegt allerdings auch, da waren sie 6, da bekam ihr Vater die Diagnose Multiple Sklerose. Haben Sie es denn als Erstklässler gemerkt? Hat es irgendwelche Folgen für Sie gehabt?
Also die brachialste Folge war, dass ich schneller, besser Fußball spielen konnte gegen meinen Vater als andere gegen ihre Väter. Der wurde dann einfach so ein bisschen lahm mit dem rechten Fuß und das hat sich wahnsinnig lange hingezogen mit der Krankheit.
Das will man als Sohn ja gar nicht besser sein.
Das stimmt, man will es eigentlich gar nicht. Nee, und das soll sich nicht komisch anhören, aber die Krankheit meines Vaters war für uns natürlich normal, weil das als Kind sehr schnell in eine Normalität einfach abdriftet. Und man findet das nicht komisch, das ist einfach nur da. Und dann wurde das dann mit den Jahren schlimmer und dann ist es natürlich einfach, gibt halt so Kernerlebnisse, die ein bisschen komisch und auch heftig sind. Zum Beispiel in New York im Hotel auf der Rolltreppe sich lang hinpacken und dann muss man sozusagen die Koffer schnell beiseite räumen, versuchen den Vater aufzurichten, damit die anderen Touristen springen über meinen Vater, damit sie nicht da drüber latschen und sowas.
Man richtet sich ein in gewisser Weise. Und es gibt ihn ja immer noch. Mitte, Ende 70 ist er jetzt. Der Musiker Uhlmann, mit welchem Instrument hat er denn angefangen?
Ich habe einfach Blockflöte gespielt, ganz normal. Oder? Ja, klar. Also jedes Kind sollte doch Blockflöte spielen, nur damit es zum ersten Mal auch richtig das Konzept Hass verstehen kann. Das ist ja auch ganz wichtig. Nee, ich habe als einziger Junge mit 5 anderen Mädchen Blockflöte gespielt. Dann bin
Wie alt waren Sie da?
Das, ja das habe ich so 6, okay. 6 bis 9 gemacht, glaube ich, Blockflöte gespielt. Dann bin ich rüber zur Klarinette gewechselt, weil ich das sollte. Und das habe ich dann, glaube ich, gemacht von 9 bis 14, 15. War zum Beispiel Teil des legendären Himmelfortner Blasorchesters. Dann habe ich aber irgendwann so mit 13,5, 14 habe ich angefangen, Gitarre zu spielen und sowas. Und da habe ich gemerkt, dass das mein Ding ist.
Was waren so die frühen Lieder?
Hemene Shalom Lachem, Wir sind die Moorsoldaten, Gott deine Liebe. Gott deine Liebe.
Mhm. Was? Vom evangelischen
so
Pastor.
So Christenpop.
Da waren Sie noch ein gläubiger Konfi.
Ich bin einfach wahnsinnig, ich bin wahnsinnig gerne zum Konfirmandenunterricht gegangen und war dann wirklich wahnsinnig gerne in der evangelischen Jugend. Sozusagen, es gibt in Cuxhaven gibt's ja keine große Punk- und Heavy-Metal-Szene. Ne? Und da war die evangelische Jugend war dann schon einfach der Fallschirm, unter der sich Jugendliche getroffen haben, die sich für Politik interessiert haben, die sich mehr für Musik interessiert haben als andere. Und sowas war ein tolles Reservoir, um andere Freaks, sagt man heute wahrscheinlich, kennenzulernen. So, das habe ich nie vergessen und werde ich auch nicht vergessen.
Und wenn man auf die Landkarte guckt, nach Cuxhaven sind es 44 und nach Hamburg 80 Kilometer. Was mache ich dann mit 13, 14?
Man steht an der Straße und trampt.
Und dann zum Tote-Hosen-Konzert.
Richtig, oder? Sowas. Nein, wir haben uns da... Man ist auch einfach wahnsinnig viel Fahrrad gefahren. Also eine Strecke 12 Kilometer im Regen zu einer Party zu fahren, weil man gehört hat, dass es da Freibier gibt und sowas. Das wurde überhaupt nicht in Frage gestellt. Man ist einfach losgefahren und manchmal war die Party auch gar nicht, da ist man halt wieder zurückgefahren und sowas. So.
Unter Umständen auch ein Kassettenrekorder dabei.
Richtig, das hat uns aber auch hart gemacht.
Und ja, in Hamburg die Hosen erlebt. Wie alt waren Sie da?
Da war ich 14. Mein erstes Konzert, die Toten Hosen, die kleines bisschen Horrorshow-Tour, sind wir eingefallen mit, glaube ich, so 20, 25 Leuten vom Dorf. Also wir waren das Publikum, was Leute auf Konzerten hassen, muss man, glaube ich, wirklich sagen. Aber natürlich
laut und besoffen.
Richtig. Dosenbier, Hansa und sowas.
Sich vor
und,
die anderen hinstellen, dass sie nichts sehen.
Für mich absolut, absoluter super Rock'n'Roll-Erweckungsmoment. Ich hatte das Ticket in der Hand. Ich hatte so viel Angst, dass die Leute mich da nicht reinlassen in dieses Konzert. Und die so, du bist zu jung, aber die anderen dürfen auch rein. Du bist aber zu jung, du darfst nicht rein. Dann irgendwas, deine Karte stimmt nicht und sowas. Und dann, aber ich weiß noch, wie das da drin roch. Und also und das ist einfach große, weite Welt gewesen.
Wie
und dann,
roch T.S. Ullmann damals? Wie sah er aus? Vielleicht gnädiger? Irokese?
Nee, viel cooler. Ich hatte eine große Diskussion mit meinen Eltern. Ich habe gesagt, ich möchte lange Haare haben. Meine Mutter gesagt, dass sie sich dann schämen würde für mich. Und dann haben wir das pädagogisch diskutiert.
Ein Punk mit langen Haaren.
Ja, wir waren ja so Schnittstelle Heavy-Metal-Punk. Also die unattraktivste Jugendkultur. Und dann gab es einen Kompromiss und dann haben wir uns darauf geeinigt, vorne kurz, hinten lang.
Mm.
Business in the front, party in the back. Es war wirklich unfassbar verrückt aus.
Wann hatten Sie dann die erste Freundin bei der Frisur?
Das geht sie überhaupt nichts an. Nein, ich hatte meine erste Freundin dann. So, es sahen auch mehrere Leute so aus.
Da gab es keine Wahl für die Mädels in Hemmoor. Die mussten so einen nehmen. Ja, und bei den Hosen waren Sie vor 2,5 Jahren dann Vorband. Das ist
richtig.
Auch verrückt, oder?
Ja, es ist total verrückt. Aber das ist halt einfach auch so, dass man sich halt selber kneift oder so. Man wird ja quasi schon immer so, glaub an eine Sache und dann wird sie irgendwann wahr für dich. Also das hört sich immer so komisch amerikanisch und lächerlich an und stimmt halt bei vielen Leuten auch natürlich nicht, obwohl die sich wahnsinnige Mühe geben und sowas. Und bei mir ist es bis jetzt so, dass ich meine Träume immer erreicht habe. So, und das natürlich irgendwie bei der größten Rock- und Punkband Deutschlands, dass die einen anrufen und sagen, sag mal hier, Tees, hast du Bock bei uns Vorprogramm zu machen? Und dann wird man da noch so fair behandelt und sowas, ne? Und dann kriegt man Geld, weil die wissen, wie schwierig das ist, eine Band zu bezahlen und sowas alles. Also ich habe ja mal gesagt, dass ich nicht schlafen möchte. Also wenn ich irgendwas abschaffen könnte in meinem Leben, dann wäre es schlafen, weil ich wahnsinnig gerne wach bin. Aber wenn ich jetzt gerade diese Geschichte erzähle, dann kommt mir das auch wieder so vor, dass ich einfach total recht habe, weil das Leben viel zu interessant ist, um das mit Schlaf zu vergeuden.
Also der Tod kann sich noch mächtig Zeit lassen.
Ich bitte darum.
Aber ich glaube, Sie hätten auch Lehrer werden können. Sie haben ja Englisch-Sozialkunde gemacht,
genau.
Eine ganze Weile.
Ich finde den Beruf des Lehrers, also auf Druck gesagt, ich wäre es gerne geworden, weil ich gerade durch meine Lehrererfahrung, die ich hatte mit meinen richtig guten Lehrern, oder dann auch bei ein paar Dozenten und Dozentinnen beim Studium. Diese Faszination, man geht in einen Raum rein, macht die Tür zu, dann dauert es eine Dreiviertelstunde, Stunde, man macht die Tür wieder auf und alle sind schlauer als vorher. Das finde ich geil. Das finde ich ein tolles Konzept. Und ich glaube halt einfach auch an die lebensverändernde Wirkung von Pädagogik, wenn sie gut gemacht ist. Und finde das einen ganz tollen Beruf, der, finde ich, ein sehr schlechtes Image hat.
Und jetzt haben Sie letztlich einen anderen Weg gefunden, sich auszudrücken und zu vermitteln und landeten bei der schönen, legendären Band Tomte. Wir hören die Schönheit der Chance.
All der Krach und Schmutz und Staub, all die Menschen in meinen Armen. Ich meinte es ernst. Was wir machen, ist nicht vorgesehen. Aber es ist schön, dich hier zu sehen. Und ich kann lügen über letzte Nacht, das Atmen und den Krach. Ich bringe mich an Plätze, die Männer nicht verstehen, all die Menschen, die schutzlos stehen, so wie ich, so wie wir, so wie ich, so wie wir. All der Krach und Schmutz und Staub, all das, was wir uns schworen zu halten, ich schwöre, ich halte durch und ich nahm mir meine Zeit, um sie nie zu buchstabieren. Bring sie, die in Sorge ist, nach Haus. Sag ihr, alles wird gut und es gibt sie da draußen. Diese schönen, schönen Menschen, denn ich habe Tausende gesehen und ich kann sie verstehen. Ich weiß, was für ein Wetter über der Stadt lag.
Nacht, als du mich in deine Arme nahmst und wir uns schworen, uns zu behalten.
Eins zu eins, der Talk. Zu Gast bei Norbert Joa.
Thees Uhlmann, Ex-Frontsänger der Band Tomte.
Die Sterne funkeln am Himmel, der Schnee leuchtet weiß, es ist bitterkalt. In einer solchen Nacht geben die Menschen Acht, dass das Feuer im Herd nicht erlischt. Auf dem einsamen alten Hof schlafen jetzt alle, alle außer einem, Tomte Tummetott. Tomte Tummetott ist wach, er wohnt in einem Winkel auf dem Heuboden und nur des Nachts, wenn die Menschen schlafen, kommt er hervor. Alt ist Tummetott, uralt.
Thees Uhlmann liest aus Astrid Lindgren Tomte Tummetott.
Also ich muss mal sagen, in einer solchen Nacht geben die Menschen Acht, dass das Feuer im Herd nicht erlischt. Also viel besser wird's auch nicht, oder? Das ist schon einfach der Wahnsinn.
Und wundervolle Zeichnungen dazu.
Ganz tolle Zeichnung, das ist wirklich...
Der alte
Danke, dass
Mann
Sie mich wieder an das Buch erinnert haben. Sozusagen.
Sie haben es noch daheim im Kinderzimmer?
Ich habe beide. Es gibt ja Tomte Tummetott und es gibt Tomte und der Fuchs und die habe ich beide bei mir zu Hause.
Gibt es Ihr Kinderzimmer noch daheim?
Nee, das ist dann einem Treppenhaus zum Opfer gefallen, weil meine Eltern oben drauf gebaut haben nochmal.
Tomte Tummetott, daher der Bandname, war das Ihre Idee?
Das war wirklich meine Idee, ja. Es ist halt, ich habe ja meine Band wirklich gegründet in den Ende 80er, ganz frühe 90er und sowas. Es war zu einer Zeit, wo alle Bands so martialische Namen hatten. Napalm Death, Nuclear Assault, Overkill und sowas. Und irgendwie war bei mir immer schon so eine kleine Flamme drin. Ich so, wenn alle so sind, dann in die andere Richtung oder andere Ecke des Raumes gehen. Und dann habe ich so, wir benennen uns nach einem Kinderbuch und sowas. Das fand ich irgendwie fand ich das cool. Dann fand ich es wahnsinnig uncool. Und jetzt finde ich es irgendwie wieder witzig und ein bisschen cool.
Ganz am Anfang, die erste Band hieß aber, glaube ich, Warpix.
Die hieß noch Warpix, ja. Aber da konnte ich dann wirklich kaum die Gitarre halten, sozusagen.
Und unterm Studium erschien ja damals das erste Album von Tomte, 98, Du weißt, was ich meine. War es denn völlig klar in den späten 90ern, wir singen alles auf Deutsch?
Ich habe versucht, auf Englisch zu texten. Dann habe ich ein bisschen auf Deutsch getextet. Es war ganz schrecklich, wie ich getextet habe. Und es gab eine Punkband aus Gießen, die hießen die Boxhamsters. Und die Texte von denen, die haben mich umgehauen. Und da hatte ich im Bewusstsein, wenn meine Texte nur 20% so gut sind wie die Texte von den Boxhamsters, dann bin ich immer noch gut. So, und dann habe ich mich daran orientiert. So, also für mich ist das ganz klar einfach mit der Band Boxhamsters zusammen gewesen.
Weil Glanz und Elend ist ja, ich verstehe alles ganz genau, was da gesungen wird, im Unterschied zum englischen Charts.
Wie der Sänger von Selig mal gesagt hat, die Autobahn ist kein Highway. So, und da ist man schon ziemlich nah bei der Wahrheit dann dran. Ne? Also, was Sie gerade gesagt haben, das ist natürlich einfach auch der Glanz, dass Leute zu mir hinkommen und sagen, von wegen, genau so ist das bei mir, vielen Dank. Das ist natürlich einfach ein tolles Gefühl.
Also Sie wurden verstanden, es hat trotzdem eine Weile gedauert, aber dann ging es langsam los. Aber nur sehr langsam eben. Das zweite Album, Anno 2000. Und Sie haben es dann erstmal sein lassen mit dem Studieren und Schreiben mit 26 mit Karacho ins soziale Elend. Wie äußerte sich das?
Es äußerte sich darin, dass ich meine Rechnung nicht mehr bezahlen konnte, dass ich keine Krankenversicherung hatte. Und also erstmal musste man die Miete bezahlen und danach war irgendwie alles egal. So ein bisschen. So.
Mussten die Eltern nochmal ran?
Die Eltern mussten einmal ran, um dieses unfunky Ding Steuer auszugleichen, sowas. Aber ich weiß gar nicht, wie ich da Geld zusammenbekommen habe, um überhaupt Steuern zahlen zu müssen. So. Nein, das war einfach, es ist alles gut gegangen. Ich würde jetzt gerne auf den Tisch klopfen, toi, toi, toi sagen und sowas. Ohne Krankenversicherung ist natürlich richtig kacke.
Was passiert da im Ernstfall?
Das hat meine Mutter mich auch 3 Jahre lang gefragt und sowas. Und aber es ist... Im Nachhinein, man findet das natürlich auf so eine ganz komische Art und Weise natürlich auch wahnsinnig romantisch, dass man so der härteste Gitarrentyp ist, der keine Krankenversicherung hat, der 4-mal bei der Künstlersozialkasse abgelehnt wird, weil die zurückschreiben von wegen, das ist kein Wert, der da erschaffen wird, das ist Liebhaberei. So, das ist natürlich, irgendwie ist das auch cool und das ist ja alles.
Aber es ist auch innerhalb einer Band bei allem glorreichen Rock'n'Roll-Gerufe Existenzangst mal 5.
Ja, aber das war ja auch irgendwie Teil des Plans.
Und jeder hat dann irgendwann mal Bauchschmerzen und ich mach doch was anders und der eine kommt, der andere geht.
Ja, aber das ist ja, also das ist ja auch normal. Das ist ja auch in jeder Facette jedes Lebens ist das ja normal. Die meisten Menschen machen ja eben nicht Sache 40 Jahre lang die gleichen Sachen und so.
Außer den Hosen.
Außer die Hosen. Die ziehen durch.
Jahrzehnt um Jahrzehnt. Aber sie hatten auch ein paar Jahre auf Wolke 7. Tomte ging dann doch steil empor. 2003, 4, 5, 6. Sie können sich mal frei einen Abend, einen Moment wählen, wo Sie so auf Wolke 7 waren, wenn Sie zurückdenken. Ich bin angekommen als Rockstar. War es Coldplay als Vorband?
Coldplay im Olympiapark. Hier in München.
Oder Rock am Ring.
Da würde ich sagen, als wir das erste Mal in Hamburg die große Freiheit ausverkauft haben, das war für mich so, wow. Da hat man so, okay, wir haben vielleicht viel geplant, aber das haben wir jetzt wirklich nicht geplant. Das ist ein Laden, in dem habe ich noch Joe Strummer zum Beispiel gesehen.
Da passen ein paar hundert, tausend rein?
1300, 1400 Leute, aber es ist halt wirklich mehr so die Autorität der Ausstrahlung. Große Freiheit 36 in Hamburg auf St. Pauli, legendärer Laden. Es sieht drin aus, als ob es ein altes Schiff ist und sowas. Mit ganz viel braunem Holz und es ist wunderschön, auf der Bühne da Musik zu machen und sowas. Und da war das dann, das war eine Riesennummer für mich und sowas. Aber auf der anderen Seite habe ich auch nie gesagt, von wegen so, ich werde jetzt Rockstar, sondern für mich war das schon, also was im Gehirn dann abgeht, ist im Endeffekt genau dasselbe, als wir noch, da haben wir noch in Hemmoor gewohnt und da wurden wir plötzlich gefragt über so befreundete Punks aus Hamburg, ey, sag mal, habt ihr Bock am Wochenende in der Roten Flora zu spielen? Und ich so, also Rote Flora besitzt das Haus in Hamburg. Und ich so, in der Roten Flora? Das war so absurd, weil keine Band von uns da aus Cuxhaven durfte in Hamburg spielen, weil es einfach, wir waren zu schlecht und zu klein, niemand kannte uns und wir wurden dann gefragt, das war auch schon der erste riesige Erfolg, der niemals vorgesehen war und deswegen, vielleicht habe ich dadurch auch gelernt, mir die Erfolge kleiner zu stecken, einfach das durchzuhalten, weil ich mich eigentlich immer darüber gefreut habe, was ich mache.
Aber gleichzeitig schreiben wir das Jahr 2016 und Sie haben mal erwähnt, die letzten 15 Jahre gab es einen dramatischen Wandel. Musik kaufen ist heute fast schon ein moralischer Akt. Ich sehe es bei meinen Kindern, die streamen. Okay, da hat man diese 10 Euro im Monat und hat aber Zugriff auf Millionen Titel. Aber eine Platte kaufen, das ist, glaube ich, fast rum.
Das ist fast rum. Na, obwohl es ist nicht fast rum, aber die Leute kaufen sich nicht mehr. Das fällt mir irgendwas ein. Es geht so in Richtung vielleicht so Briefmarken sammeln oder man kauft sich vielleicht ein kleines, flaches Möbelstück für die Wohnung, was einem wichtig ist, dass man das da hat, dass man das anfassen kann und das ein bisschen, wie man sich vielleicht so einen Button auf die Jacke macht, kaufen sich manche Leute halt so Schallplatten und sowas und ein bisschen mehr Plattenspieler werden ja auch verkauft und sowas und moralisch ist das ja jetzt, weil die Leute das im Abo holen, die Musik und sowas, aber man muss natürlich einfach gucken, wie das alles weitergeht mit digitalen Rechten und wer da welches Geld bekommt und sowas, aber Bruce Springsteen hat ja mal gesagt, dass U2 die letzte Band sein wird, bei der wir alle den Namen der Mitglieder kennen. Also jeder Sänger.
An der Gitarre, Bono als
genau,
Sänger. Oder dann wird's
der
aber
Mullen
schon dünne.
Am Bass
okay.
Und Clayton. Nee, Clayton am Bass und Mullen am Schlagzeug, glaube ich sowas. Nein, ja, also, ach Gottes Willen. Also ich muss auch sagen, dass ich es wirklich genieße, 41 zu sein, weil ich jetzt wirklich einfach auch in diesem Alter bin, wo ich so von denen sage, ach, früher war die Musik besser.
Mein Gast heute ist der Musiker und Autor Thees Uhlmann. In dessen Buch Sophia, der Tod und ich, der Hauptfigur nur bleibt, seinem Sohn täglich eine Postkarte zu schreiben. Wie lösen Sie es denn im echten Leben mit Ihrer Tochter?
Ich löse das so, dass wenn ich auf Tour bin, versuche auch jeden Tag eine Postkarte zu schreiben. Also ich kann wahnsinnig schlecht zeichnen, deswegen bleibt mir häufig nur das Postkarte schreiben oder manchmal traue ich mir ein Pferd zu malen, aber das Pferd sieht dann auch aus, als ob das mit einem großen Maschinengewehr beschossen wurde. Nee, das Postkartenschreiben, das mache ich gern.
Jetzt haben Sie mal gesagt, ich bin ein halb alleinerziehender Vater. Also die Mutter gibt es ja noch dazu. Welches Modell haben Sie sich dann gewählt? Wochenweise oder werktags, Wochenende?
Auf Zuruf, ehrlich gesagt. So, das ist jetzt zum Beispiel, jetzt bin ich halt einfach anderthalb Wochen auf Tour und danach werde ich dann einfach Volley erstmal eine ganze Woche machen. Da sind in Berlin dann auch Winterferien und da fahre ich dann mit meiner Tochter einfach nach Cuxhaven, verbringe da die Winterferien. Das wird einfach durch E-Mails abgestimmt.
Was macht denn die Neunjährige in Hemmoor?
Die trifft sich mit der Nachbarstochter und dann sehe ich die stundenlang nicht, weil die dann einfach zusammen durch die Gegend diddeln und sich so wahnsinnig gut verstehen, dass es wirklich eine Freude ist, denen manchmal einfach heimlich zuzugucken, wie sie so am Sabbeln sind.
Also die vermisst Groß-Berlin da nicht?
Nein.
Im Buch ist es ja eine reiche, kaltherzige Ex-Frau. Die kommt schlecht weg. Natürlich schließen fast alle Leser aufs wahre Leben. Damit muss der Autor leben und auch die echte Ex.
Ja. Ach so, nee, die Ex habe ich mir einfach ausgedacht. So, ich habe natürlich auch ein bisschen mit mir gehadert, ob die noch mehr Charakter bekommen soll, ob man ihre Sicht der Dinge noch beschreiben soll und sowas. Aber ich wollte dann einfach auch irgendwann aufhören mit dem Buch und ich wollte, dass sie auch einfach so eine schlechte, leicht dümmliche Person ist und sowas. Aber sozusagen, sie ist ja reich, kommt aus einem reichen Elternhaus und mein Protagonist kann das gar nicht glauben, dass eine Frau aus einem reichen Elternhaus sich für ihn interessiert und da ist er dann so geistig benommen, dass er gar nicht schnallt, dass sie vielleicht doch nicht die richtige ist für ihn und sowas. Das fand ich dann irgendwie so interessant, weil man das ja manchmal auch in seinem Freundeskreis hat, wie Menschen sehen, unsehenden Auges in ihr Unglück laufen und dann so, nein! Und dann so, ja.
Und die echte Ex konnte drüber schmunzeln über die Figur, weil ich kenne es von Kollegen, wenn die eine Kolumne schreiben, dann meinen alle, sie hätten tatsächlich eine Ehekrise.
Ach so, oh, das ist, nee, das ist bei uns, wenn ich das sagen darf, das ist, glaube ich, hoffe, dass sie das auch so unterschreiben wird, das ist alles in Ordnung und die weiß auch, dass das nichts mit der zu tun hat.
Der Mann muss sich ja Gedanken machen, was will ich noch alles erleben in der kurzen Zeit, die mir bleibt. Also sein Herzenswunsch ist, den Sohn auf jeden Fall nochmal zu sehen und sie bekannten mal vor Jahren auf ihrer To-Do-Liste steht ganz oben drauf, nochmal verlieben. Und?
Habe ich jetzt gestrichen. Leute, die gerade zuhören, können mir natürlich Postkarten schreiben, warum ich mich gerade mit der Postkartenschreiberin verlieben sollte. Auf doof gesagt, das Erste, was mir einfällt, ist, dass ich einfach überhaupt keine Zeit habe für sowas zur Zeit. Liebe und Zeit ist natürlich überhaupt kein Spiel, nicht die gleiche Sportart zusammen, aber das ist bei mir jetzt einfach seit Oktober ist es einfach so, entweder ich habe was mit dem Buch zu tun oder ich kümmere mich um meine Tochter und da ist das schon hart an der Grenze, ob ich 50-50 schaffe, so von der Zeit her und die 50% sind mir aber sehr, sehr wichtig. Also ich habe keinen Bock, so ein Verpisservater zu sein, der sagt von wegen so, hui, ich mache jetzt nochmal Karriere, sondern ich will das, die fordert das ein und ich will das auch genauso und das ist ein bisschen schwierig und daneben ist einfach wahnsinnig wenig Zeit, auf doof gesagt ist einfach auch schon wahnsinnig wenig Zeit, meine Kumpels zu treffen und mit denen mal ein Bier trinken zu gehen.
Sie leiden aber auch nicht wie ein Tier.
Nee.
2005 sind sie nach Berlin gezogen und lange nicht richtig angekommen. Hat sich das jetzt geändert?
Nee, das hat sich nicht so richtig geändert. Das ist einfach, ich bin da in der Stadt wegen meiner Tochter und...
Weil alle rufen Berlin, Berlin.
Ja, und das mit vielen Akzenten, mit dem amerikanischen Akzent, mit dem skandinavischen Akzent, mit dem irischen Akzent, mit dem spanischen Akzent, Münchner Akzent, Stuttgarter Akzent. Nein, das ist einfach... Also, überhaupt nichts gegen die Stadt, das liegt an meinem eigenen Gehirn. Mir ist das zu groß da. Ich glaube, man ist das, wo man herkommt, auch ein bisschen. Und das ist halt einfach... Neulich kam ein Gesichtstätowierter uns entgegen, mir und meiner Tochter. Und ich habe geguckt, meine Tochter hat geguckt. Und der Gesichtstätowierer, was guckt ihr denn so? Ich so, du bist im Gesicht tätowiert. Er so, ja, aber ist doch normal. Ich so, ja, weiß ich jetzt nicht so richtig, ob das normal ist. Und das war dann, da musste er lachen, ich musste auch lachen und meine Tochter musste auch lachen. So, das ist, ich weiß nicht, ich würde gerne wieder in der Stadt wohnen.
In
der kleineren Stadt und an der Elbe und sowas, das ist.
Aber nicht in Hemmoor.
10 Jahre mache ich Berlin jetzt noch.
Jetzt haben Sie, ach ja, eins noch ist mir aufgefallen, stimmt das? 2 alte Punk-Freunde kümmern sich um ihre Finanzen?
Ja, das stimmt. Ja, ist so.
Ist das mehr haben oder soll jetzt?
Nein, ich muss mal, also sozusagen, ich möchte es mal erklären. Also wir haben ja häufiger jetzt schon in dieser Sendung gesagt, dass ich früher Punk war und Punk sehr, sehr liebe. Ich meine aber jetzt natürlich nicht Dosenbier saufen am Springbrunnen in der Innenstadt und sowas, was auch eine tolle Sache ist unter Umständen. Aber alles hat seine Zeit. Für mich war die Faszination bei Punk immer nicht um Erlaubnis fragen und sich das eigene Leben erkämpfen, erfinden. So zum Beispiel, ich war noch nie bei einer großen Plattenfirma, weil ich einfach irgendwann gesagt habe, jo, ich mache meine eigene Plattenfirma. Dann braucht man wenigstens nicht nach Erlaubnis fragen, dann kann man das machen, was man will. Und genauso, wenn ich auf den Zeitschriftensektor gucke, habe ich früher einfach Fanzines gelesen. Leute, die gesagt haben, wir machen jetzt eine Zeitung selber und sowas. Das fand ich immer wahnsinnig faszinierend. Dieses reiche Leute nicht nach Erlaubnis fragen, ob man was machen darf. Das fand ich immer super und finde ich immer noch super und finde ich eigentlich immer noch superer, je älter ich werde.
Und die beiden Punkfreunde haben einen Blick fürs Geld?
Die haben einen super Blick fürs Geld, ja.
Entwickelt. Die großen Themen haben
Geld
sie jetzt im
Grunde
schon.
Geld ist ja nur eine lustige Sache, die passiert, während ich das tue, was ich liebe. So, das Geld ist immer noch kein, also man, natürlich jeder Mensch freut sich über Geld, aber ich habe mit Geld nichts zu tun. Der Kühlschrank ist voll mit Sachen, die meine Tochter mag und der Rest ist dann schon so, leicht uninteressant und lästig. Also ich spare wahnsinnig gerne, aber nur damit ich weiß, dass meine Lütte dann später irgendwie Geld haben kann und sowas alles. Der Rest ist mir egal und ich habe zwei Leute aus der Do-It-Yourself-Punk-Szene, die das für mich machen und die machen das super. Und wenn nicht, ist es egal, vielleicht fällt da auch eine geile Geschichte bei ab, dass zwei Punks jetzt irgendwie in der Karibik leben und dann Punk-Café aufmachen.
Und den Uhlmann ruiniert haben. Auf jeden Fall hat er auf seiner To-Do-Liste einen Haken gemacht bei den beiden großen Themen Liebe und Tod. Das haben sie gleich mal im Erstling verhandelt. Was kann da noch kommen?
Ich weiß nicht, was da noch kommen kann. Also, ich könnte mal wieder ein neues Hobby finden oder sowas vielleicht. Weiß ich nicht, irgendwas. Ich weiß nicht, was noch kommen soll. Also wie gesagt, mir ist das ja sehr bewusst, dass ich genau vor einem Jahr einfach ganz viel Angst vor diesem Buch hatte. Und plötzlich sitzen wir hier in diesem Radiostudio rum und ich bin ganz glücklich und das Buch verkauft sich wahnsinnig. So, das ist irgendwie so eine Sache, die mir sehr gut tut.
Ich habe so das unbestimmte Gefühl, es wird noch ganz lange so weitergehen.
Ich hoffe es auch.
Herr Uhlmann, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank fürs
Selbstverständlich.
Kommen.
Selbstverständlich, vielen Dank.
Das war ein Gespräch mit Thees Uhlmann, das wir zum Anlass seines 50. Geburtstags wiederholt haben. Er hat nicht nur Geburtstag, er hat auch unseren Talkgast am kommenden Donnerstag zu einem Buch, ihrem ersten überhaupt, inspiriert. Martina Bogdan ist zu Gast am Donnerstag, dem 18. April, bei meiner Kollegin Anja Scheifinger. Weitere 1:1 der Talkgespräche finden Sie in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.